Ja, hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von OMR Takeaway. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin Chefredakteur bei OMR und ich versuche euch hier einmal in der Woche den großen Überblick zu geben über die spannendsten News und interessantesten Stories aus dem Marketing. Und diese Woche ist die Folge zweigeteilt. Einmal gibt es zuerst die News der Woche, da geht es unter anderem um Anthropic, die mussten ihr neuestes KI-Modell gerade vom Markt nehmen. Dann gibt es ein neues Google-Format, mit dem ihr eure KI-Sichtbarkeit möglicherweise positiv beeinflussen könnt. Und der zweite Teil der Folge ist dann ein Interview, nämlich mit Nicolas Boulian von All About Berlin. Das ist eine Website für Ausländer in Berlin und der ist AI Overview Traffic Opfer geworden und dazu habe ich ihn befragt. Viel Spaß! Ja, kommen wir zur ersten News der Woche. Ich glaube, keine andere Meldung hat in dieser Woche so große Wellen in meinem LinkedIn-Feed und darüber hinaus geschlagen, wie die, dass die US-Regierung Ausfuhrbeschränkungen gegenüber Anthropic verhängt hat. Also Anthropic darf die neuesten KI-Modelle Fable und Mythos nicht mehr ausführen. Also kein Ausländer darf die benutzen, auch nicht Ausländer in den USA. Also die waren nur wenige Tage überhaupt verfügbar und dann kam diese Verordnung von der US-Regierung und dann hat Anthropic die Modelle gleich für alle unzugänglich gemacht, weil sie natürlich erstmal dieses, also das ist natürlich überhaupt unheimlich schwierig, das so zu regeln, dass das auch Ausländer in den USA nicht nutzen können. Dann haben sie es lieber erstmal komplett vom Markt genommen und versuchen das Problem jetzt erstmal zu lösen. Erst einmal fragt ihr euch vielleicht, warum ist das überhaupt ein Marketingthema, so ein nerdiges KI-Ding? Ich glaube, es ist wahrscheinlich für viele von euch noch kein großes Thema, aber um es mal ein bisschen einzuordnen, von dem, was man so liest, soll Fable deutlich eigenständiger sein als bisherige Modelle. Also dieses ganze Thema Agentic AI ist ja ein Riesending und Fable, das ist das Modell, was für alle verfügbar war bisher. Und das soll so KI-gesteuertes Marketing der nächsten Generation theoretisch möglich gemacht haben. Also ich habe mich dazu ein bisschen belesen und da heißt es eben, dass Fable, dass man diesem Modell nicht nur Aufgaben geben kann, sondern direkt Ziele geben kann. Also man kann zum Beispiel theoretisch sagen, steigere die Conversion Rate unserer Landingpage für Keyword XY um 15% und dann läuft das los und liest irgendwie Daten aus der Google Search Console aus, wie aktuell der Stand der Dinge ist, dann vergleicht es eigenständig, wie Wettbewerber dastehen, startet dann AB-Tests mit verschiedenen Keywords und verschiedenem Content und so weiter, wertet die Ergebnisse dann aus und justiert nach. Also dieses Selbstlernende, dieses sehr eigenständig Handelnde ist offenbar eine Besonderheit von Fable. Ob das jetzt wirklich schon Leute da draußen gemacht haben, also kann ich nicht beurteilen. Also wenn es bei euch der Fall sein sollte, schreibt mir gerne, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich glaube, wenn das wirklich so war, war das dann schon wieder eine Umstellung. Gut, es war nur ein paar Tage verfügbar, aber es ist dann nicht so, dass das automatisch irgendwie auf das vorherige Modell umgestellt wurde. Wenn du das irgendwie über eine Schnittstelle, über eine API angesteuert hast, dann haben die Prozesse, die manche da aufgesetzt haben, die halt besonders weit vorne in Sachen Agentic AI und Marketing sind, da haben die Prozesse da nicht mehr funktioniert. Und insofern fand ich das schon relevant und stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob das jetzt generell das Thema Agentic AI so im Marketing-Backoffice so ein bisschen ausbremst, die Entwicklung. Und es zeigt natürlich auch nochmal so ein bisschen die Dimension, die KI mittlerweile angenommen hat, dass das so ein geopolitisches Thema geworden ist. Weil was sind die Gründe dafür, dass Anthropic das vom Markt genommen hat? Das gibt eine lange Backstory, die ich euch einmal schnell zusammenfassen will. Also zum einen gab es dieses Modell Mythos, das hat Anthropic schon vor längerer Zeit angekündigt und hat da sehr große Wellen geschlagen und hat gesagt, ja, das soll in puncto Sicherheit extrem fähig sein, soll vor allen Dingen Schwachstellen bei der Cybersecurity in Programmiercode und so weiter sehr leicht aufdecken und da in kürzester Zeit viele kritische Schwachstellen eben aufgespürt haben. Da gab es schon so viel Doomer-PR, nennt man das ja so ein bisschen, im Vorfeld, von wegen wir werden alle sterben und so weiter, also jetzt überspitzt ausgedrückt. Und dann hat Anthropic gesagt, okay, wir bringen dieses Modell gar nicht für alle auf den Markt, sondern wir bringen ein Modell, eine andere Version davon mit Leitplanken auf den Markt und die nennt sich eben Fable. Das war das Modell, was dann für alle verfügbar war und dieses große Modell, was diese Cybersecurity-Fähigkeiten hat, Mythos, wurde nur einer ausgewählten Reihe von Unternehmen zur Verfügung gestellt. Es gibt da so einen Washington Post-Artikel jetzt, wo es heißt, es waren nur 111 Unternehmen. Und offenbar war darunter auch ein Unternehmen mit Verbindung zu China. Zumindest steht das so in diesem Artikel. Und da hat die US-Regierung draufgeschaut und hat gesagt, wir wollen nicht, dass irgendwie ein chinesisches Unternehmen da diese Fähigkeiten hat, da die Cybersecurity-Schwächen auszunutzen. Und dann soll auch noch Amazon Bedenken angemeldet haben, dass das Fable auch diese Leitplanken, dass das nicht so richtig funktioniert. Also da habe ich zumindest verstanden, dass das sicherheitspolitisch kritisch sein könnte. Und dann mit der US-Regierung darüber gesprochen haben, selbst sogar auf CEO-Ebene von Amazon, also der Amazon-CEO Andy Jassy soll da mit der US-Regierung im Austausch gewesen sein. Und das soll dann letztendlich dieses Fass zum Überlaufen gebracht haben, dass die US-Regierung diese Ausfuhrbeschränkung fängt hat, was auch ein bisschen erstaunlich ist mit Amazon, weil Amazon Anthropic Investor ist. Also das ist die eine Ebene dieses Vorgangs. Die andere Ebene ist, dass es dann auch manche Leute darüber spekulieren, ob es irgendwie Vetternwirtschaft ist oder eine politische Vergeltungsmaßnahme. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab schon vor einigen Monaten Streit zwischen Anthropic und dem US-Pentagon rund um die Frage, wofür darf KI genutzt werden und speziell die KI von Anthropic. Da ging es irgendwie um autonome Waffensysteme, Massenüberwachung von US-Bürgerinnen. Und da hat sich Anthropic dagegen ausgesprochen, beziehungsweise dagegen gewehrt, dass ihre KI dafür eingesetzt wird. Und dann kam sie da in der US-Regierung quasi auf die Blacklist. Gibt es jetzt so ein bisschen die Frage, ist das eine Vergeltungsaktion? Und das Thema Vetternwirtschaft ist auch, wird drüber diskutiert, weil die Trump-Regierung und OpenAI sich näher stehen als Anthropic und die Trump-Regierung. Einer der führenden Manager von OpenAI, Greg Brockman, ist einer der größten Einzelspender bei Trumps Wahlkampfkampagne gewesen. Dann ist OpenAI ja auch Teil von diesem Project Stargate, so ein KI-Infrastrukturprojekt, wo irgendwie 400 Milliarden US-Dollar in den Bau von Rechenzentren investiert werden sollten. Ob diese je geflossen sind und in dieser Höhe ist streitbar, aber es gab dann einen Pressetermin im Weißen Haus. Das hilft natürlich Trump gut auszusehen, wenn er da Unternehmen dazu bekommt, so viel Geld in die USA zu stecken, dass sie da in puncto KI vorne bleiben. Und da gibt es jetzt natürlich auch Leute, die darüber diskutieren, ob das eine Rolle gespielt haben kann, weil Anthropic ja auch an die Börse gehen will und jetzt in puncto Umsatz vorne liegt im Vergleich zu OpenAI, gibt es Diskussionen, ob das sogar irgendwie ein Gefälligkeitsding war. Es ist natürlich alles hochspekulativ und schon auch wäre eine crazy Geschichte, wenn es so wäre, aber wenn man überlegt, der US-Präsident legt eine eigene Kryptowährung auf, um damit Geld zu verdienen und da seinen Status auszunutzen, ist es zumindest denkbar. Aber wie gesagt, hochspekulativ. Für mich zeigt es zum einen, welche Relevanz KI auf einer geopolitischen Ebene hat, aber auch gleichzeitig, mit welchen Themen man sich so als Marketier mittlerweile auseinandersetzen oder sogar rumschlagen muss, wenn man, bevor man eine Entscheidung für ein bestimmtes KI-Modell, was man nutzt, bevor man diese Entscheidung trifft, ist schon Wahnsinn geworden und muss man leider auch auf dieser Ebene im Blick behalten. Ja, die zweite News ist nicht ganz so groß und glaube ich nicht ganz so breitflächig diskutiert worden. Ich finde es trotzdem interessant, vor allen Dingen die Dimension fürs Marketing. Was ist passiert? Google Cloud hat das Open Knowledge Format vorgestellt. Das ist ein offener Standard, der quasi definiert, wie man Wissen zur Verfügung stellen kann. Das ist jetzt sehr abstrakt. Im Grunde geht es darum, Unternehmenswissen so aufzuschreiben, dass es nicht nur Menschen, sondern KI-Systeme und Agenten gut verstehen können. Und wie soll das funktionieren? Über eine Verknüpfung von Markdown-Dateien. Tut mir leid, dass es jetzt so nerdy wird. Ich will es trotzdem für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, einmal erklären. Was sind Markdown-Dateien? Das sind so einfache Textdateien, die so strukturierte Informationen und Formatierungen in einer leicht lesbaren Zeichensprache enthalten und ist universell nutzbar über jeden Editor und diese Markdown-Dateien sind so zuletzt im Zusammenhang mit Agentic AI schon stärker diskutiert worden, weil es potenziell eine Möglichkeit sein kann, eben einer KI, die dann auf die eigene Website kommt, der Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie leicht auslesen kann. Da wird ja viel darüber diskutiert, ob man das machen soll und wie man das machen soll. Und jetzt geht Google da so ein bisschen nach vorne und hat dieses Open Knowledge Format vorgestellt. Und das ist so eine Verknüpfung von Markdown-Dateien. Ich glaube, man kann sich das im Grunde so ein bisschen vorstellen wie ein Wikipedia-Eintrag, der aber halt in ganz einfacher Textdatei, aber so ein Netz aus Markdown-Dateien eben, wo die simpelsten Informationen zu einer Marke und zu deren Produkten drinstehen. Also Produktinfos, Datendefinitionen, FAQs, also so die ganz simplen Daten, die man als Marke oder für die eigenen Produkte zur Verfügung stellen will, die kann man potenziell in so einem Open-Knowledge-Format dann jetzt ins Internet stellen. Das ist jetzt noch die Version 0,1 sogar nur, also ist alles noch sehr am Anfang, aber ich finde es zumindest interessant, sich das mal genauer anzuschauen. Es gibt diesen Agentic-AI-Hype und ich bin da noch skeptisch, wie groß das werden kann, aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich das einmal genauer anzuschauen, weil wenn das groß werden sollte, ist es für Marketeers ja relevant, diese Informationen den KIs und den KI-Agenten strukturiert zur Verfügung zu stellen, maschinenlesbar, aktuell und vertrauenswürdig, dass das all diese Kriterien erfüllt. Und ja, deswegen mein Tipp, schaut euch das mal an, wie man das umsetzen kann. Behaltet das im Blick. Ich glaube, aktuell hat es jetzt noch nicht die Relevanz. Das ist do or die. Wenn man es nicht macht, ist man als Marke tot. Aber es sind halt so die ersten Anfänge. Und wenn man früh dabei ist, kann man sich, glaube ich, Wissen aneignen, kann man Erfahrungen sammeln, die einem später sicherlich nützen können. Und an der Stelle habe ich noch einen weiteren Tipp. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal drüber gesprochen habe, über Preferred Sources bei Google. Google bietet es seit kurzem PublisherInnen, aber auch allen anderen Website-BetreiberInnen an, dass man die Möglichkeit gibt, sich als bevorzugte Quelle angeben zu lassen von Nutzern. Also was bedeutet das? Ein Nutzer kann auf Google angeben, das hier ist meine bevorzugte Quelle, ich lese gerne den Spiegel, ich möchte gerne, wenn ich von Google KI Antworten bekomme, finde ich es gut, wenn ihr da Informationen vom Spiegel verwendet. Weiß jetzt gar nicht, ob der Spiegel da den Zugriff zulässt, aber jetzt nur mal als theoretisches Beispiel. Und das könnt ihr auch mit eurer Website machen. Da gibt es eine ganz einfache URL und dann hängt man am Schluss die eigene Website dran. Google stellt sogar so Buttons, also so grafisch designte Schaltflächen zur Verfügung, mit denen man das auf der eigenen Website zum Beispiel einstellen kann. Das könnt ihr über euren Newsletter machen. Kann man halt über die eigenen Kanäle dazu auffordern, euren Newsletter, eure Website, dass die Leute, die euch folgen, die Fans von euch sind, die schon Produkte von euch gekauft haben, euch als bevorzugte Quelle hinzufügen. Und ich glaube, das würde ich auf jeden Fall, wenn ich eine Marke bin, würde ich das auf jeden Fall machen. Bei Publishern ist natürlich nochmal die Frage, will man überhaupt in diesen KI-Antworten auftauchen, weil es ist ja schwer, damit Geld zu verdienen. Aber wenn ich eine Marke bin, wenn ich ein Unternehmen bin, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren und testen, wie die Leute das annehmen und welche positiven Effekte das auf meine KI-Sichtbarkeit im Google-Universum hat. Und damit sind wir schon im zweiten Teil der Folge angekommen. Ich habe vor einigen Wochen, knapp einen Monat ist es her, einen viralen Post auf X und auf LinkedIn in meinen Feed gespült bekommen. Da hat jemand geschrieben, AI is killing All About Berlin. All About Berlin ist so eine Website, die sich an Ausländer in Berlin richtet, die denen ein bisschen helfen will, da die Bürokratie zu bewältigen und wo man Bankkonto bekommt und so weiter, Empfehlungen abgibt. Und der Betreiber dieser Website hat diesen Post abgesetzt und hat geschrieben, KI killt meine Website, hat dazu eine Traffic-Kurve abgebildet, die deutlich nach unten zeigt und dann ist da auch markiert, wann Google die AI-Overviews eingeführt hat. Und der ist durch die Decke gegangen. Also alleine auf X hat er 1 Million Views eingesammelt. Auf LinkedIn kann man die Views ja nicht sehen, aber hat 1600 Reaktionen und 200 Kommentare eingesammelt. Dann hat er noch einen Blogpost dazu geschrieben. Also ich glaube, das hat schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann dachte ich, das ist doch interessant. Wir sprechen hier so häufig über KI und auch über Google AI Overviews. Da könnte es doch spannend sein, mal mit jemandem zu sprechen, der da so direkt betroffen ist. Und dann habe ich den Nicolas Bouillon, den Betreiber der Seite, angeschrieben und der hat sich auch freundlicherweise bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Und dann habe ich ihn eben mal gebeten, zu schildern, was da jetzt gerade genau passiert. Das hier ist seine Antwort. Hört mal rein.
Yes, so I've been running this website since 2017, so almost 9 years. And after 7 years of steady year-on-year growth, things have finally turned. And now this traffic is going down and down since basically Google AI Overviews went live. So the effort is still the same, but I get 70% less traffic. So I get 30% of the traffic I used to get. At its peak, if I remember correctly, it was around 350,000 unique visitors per month. So it was surprising, you know, given the population of Berlin is about 10 times that. But the traffic last month was below 100,000 visitors. And now if I'm looking this month, it's at 77. So even this month versus the previous month is a dramatic drop, and it just keeps getting worse. Yet, so the effort is more and more because I have more and more content to maintain, but because AI is going to put an AI overview trained on my own content in front of a link to my website, I get just less traffic. And traffic is affects my income. So my income is a function of how many visitors I get. And so I see the writing on the wall that a year down the road, I might not be able to live from that website anymore. It affects, of course, how much time I can put into my content. And it's a bit frustrating because the website is a sort of public good where this is information that benefits all immigrants coming to Germany. It's free, it's neutral, there's no ads on it. So it's a bit frustrating to say that the need is still there, but it's not getting paid anymore because all the value being created is captured by this giant tech company that controls all the roads to my website.
Ja, also für all diejenigen, die sich mit dem Englischen ein bisschen schwer tun, Nikola sagt, er hat jetzt 70% weniger Traffic, weil Google eben Antworten ausspielt, die auf seinen Inhalten trainiert sind. Aber natürlich klicken die Leute dann nicht mehr auf seine Website durch. Und der Aufwand, den er mit der Website hat, ist derselbe wie am Anfang, aber er hat weniger Ertrag. Und er ist jetzt natürlich frustriert darüber, dass ein großer Tech-Konzern alle Straßen im metaphorischen Sinne zu seiner Website kontrolliert. Und ich habe ihn dann auch mit so einer Aussage von Google konfrontiert. Die sagen ja selbst immer, dass sie weiterhin gleich viel Traffic ins offene Web schicken. Das haben sie in einem Blogpost geschrieben. Sundar Pichai, der CEO, hat das auch in einem Podcast gesagt. Und dann habe ich natürlich Nikolas gefragt, was er über diese Aussage denkt, und das hier ist seine Antwort.
I don't believe it. I mean, it was measured before and the traffic drop was like the loss in click-through rate for searches with AI overviews was down by a significant amount. I think like the quotes varies, but it's like usually above 30% drop in CTR. And it also depends on the class of website that you're running. And I see that a lot where people are like, well, people still click through to the web stores and they still buy shoes online. So to them, they still get the sale, at least for now. But for pure information websites, this is not the case. I mean, if you Google for a specific number, it's going to spit out this number. And so this affects the people who are working really, really hard to get that information if the information is really, really easy to read at the end. And I saw a quote also from Pichai about that they don't want commodity websites. And I think in the end, all that work leads to commodity output, right? Again, like there's only one answer to certain questions, but getting that answer can be very difficult, very time consuming.
Ja, also ihr habt's gehört, Nikola glaubt das nicht. Er sagt, die Click-Through-Rate bei diesen AI-Overviews wurde ja extern auch gemessen, die ist überall runtergegangen. Der genaue Prozentsatz kann man natürlich drüber streiten, aber sie ist runtergegangen. Und dann sagt er auch, dass Google selbst gesagt hat, dass sie keinen Commodity-Content mehr wollen. Also die eine Antwort auf eine Frage, die es dann gibt, die können so viele Leute geben, dass es quasi austauschbar geworden ist, Commodity-Content, und damit kann man kein Geld mehr verdienen. Und Nikola sagt aber, es kann ja aber trotzdem sehr schwer und aufwendig gewesen sein, die Antwort auf diese Frage zu finden, und das findet er, glaube ich, mindestens problematisch. Und er hat mir auch erzählt, bislang hat er mit Affiliate-Marketing Geld verdient. Was bedeutet das? Er hat Links auf seiner Website eingebunden, wo er unter anderem zum Beispiel ein Bankkonto empfohlen hat, also für Ausländer, die nach Berlin ziehen, oder eine Versicherung. Und wenn Leute darüber dann über diesen Link da einen Vertrag abgeschlossen haben, hat er eine Provision von so und so viel Prozent bekommen. Wenn er nun aber keinen Traffic mehr auf die Website bekommt und die Leute sich von seiner Website nicht mehr zu dem Anbieter weiterklicken, dann funktioniert dieses Geschäftsmodell ja nicht mehr. Also das ist für ihn auch riskant. Er hat vorher als Softwareentwickler gearbeitet, ist deswegen nach Berlin gekommen, hat dann diese Website gemacht. Und die hat dann irgendwann so gut funktioniert, dass er davon leben konnte. Jetzt steht das aber alles so ein bisschen in Frage, und er muss sich natürlich überlegen, wie er künftig Geld verdienen will. Und offenbar will er nicht ins Entwicklergeschäft zurückkehren. Ich habe ihn einmal gefragt, wie er künftig Geld verdienen will. Und er hat gesagt, ja, das ist alles noch, brütet er gerade so ein bisschen aus, aber er kann mir so ein bisschen eine Vorschau geben.
Going to be fine. But just to give you an example of the things we're not pursuing, but that could have been valuable for us, people pay good money to deregister their address when they leave Germany. It's a thing you can do yourself, you can do it offline, but it's a bit of a hassle, especially if you're busy and you have a whole family to deregister, so we could take that over for people. And again, instead of getting a commission of, I believe, 10%, we would get 100% of that fee. And because we automate this thing, we can learn from are mistakes, right? So someone does this for the first and last time, they learn something and this lesson is wasted. But if you do it 100 times a month, then you can really fine tune the process and make sure that you do it the right way, and you can explain to other people like, oh, these are the caveats and these are the pitfalls of this process. We wanted to do the same thing with pension payment refunds. So if you leave Germany after 2 years, you can get your pension payments back. And it's a very messy and difficult process. And we figured that if we do it for other people, we can also explain how to do it better. So, you know, you become an expert at that thing that you automate, and it means that it brings more people to you. So this is roughly the line of business.
Also, ihr habt's gehört, sagt, wo ich nicht reingehe, ist das und das. Und zwar hat als Beispiel genannt, dass Leute, die in Berlin leben, also Ausländer, die in Berlin leben, dann wieder wegziehen, die müssen dann ihre Adresse wieder abmelden, und das ist super aufwendig, und da wären Leute auch bereit, Geld dafür zu bezahlen, also für Dienstleistungen oder wenn sie ihre Post weiter schicken lassen wollen. Also es geht nicht mehr um Informationen, sondern um Dienstleistungen. Er sagt, das ist nicht der Bereich, in den ich reingehen will. Also ein anderes Beispiel, was er nennt, ist diese ganzen Rentenzahlungen, die auch Ausländer dann zahlen, wie sie die dann wieder zurückbekommen. Er sagt, jetzt diese spezifischen Cases will ich nicht umsetzen, deutet aber schon an, dass er in diesen Dienstleistungsbereich reingehen will. Also er stellt dann nicht mehr Informationen zur Verfügung und monetarisiert sie, sondern will Dienstleistungen anbieten und ist da wohl gerade dabei, eine Firma anzumelden, hat sich einen Kompagnon gesucht, mit dem er da ein Geschäftsmodell aufbauen will. Und ich glaube, das ist schon auch der Weg, den ich immer wieder in der SEO-Szene lese, der da empfohlen wird, auch von unter anderem Lily Ray, so einer SEO-Expertin, die sagt, ja, man muss Dinge anbieten, die Google halt in diesen Antworten nicht abbilden kann. Und das sind eben solche Dienstleistungen. Und genau da will Nicola reingehen. Ich habe ihn dann zum Schluss noch gefragt, warum er jetzt diesen Weg gewählt hat, warum er jetzt die Zahlen so offengelegt hat. Tun sich manche ja vielleicht schwer damit, so transparent zu sein. Und ja, hier war seine Antwort.
Well, I think the message of what I discovered from all this is that I'm not alone. We're all facing the same situation. And if it's not coming for you now, it might come for you at a later point. We're seeing the same thing with AI automation in general, where we thought we were safe and then we're not. And it just changes how we work and how secure we feel in the work we do. One thing that was missing from our industry is that we're very secretive. We don't share numbers, especially when they're bad. And it means that we all feel like we're facing this alone, and it's not the case. So my inbox is open if you want to reach out, if you just want to, you know, complain, if you need a shoulder to cry on. I'm really happy to be there to share this story, because it's good to know that you're not facing this alone. Doesn't mean that there's a solution, but at least it means that you're not doing something wrong. It's just that the industry is changing.
Ja, also er sagt, er hat für sich selbst jetzt erstmal die positive Erfahrung gemacht, dass er gemerkt hat, er ist mit diesem Problem, was er hat, nicht alleine. Das war für ihn, glaube ich, schon mal schön. Und er sagt, er hat ganz viel Rückmeldung bekommen von anderen Leuten, die geschrieben haben, ja, bei mir sieht es so ähnlich aus. Mancher hatte mir an einer anderen Stelle des Interviews erzählt, manche haben ihm berichtet, unser SEO-Traffic ist um 93% runtergegangen. Und in der Branche sind die Leute eigentlich immer so zurückhaltend und so geheimniskrämerisch, und er wollte da bewusst anders sein und seine Zahlen teilen, um anderen zu zeigen, ja, du bist nicht allein mit dem Problem, hat jetzt selbst diese Erfahrung gemacht und ruft auch dazu auf, ja, wenn es euch ähnlich geht, meldet euch bei mir, dann können wir uns austauschen und vielleicht irgendwie gemeinsam Ideen entwickeln für die Lösung dieses Problems. Also einen sehr positiven, produktiven Umgang damit. Genau, er hat eine eigene Website, verlinke ich euch auch in den Shownotes, könnt ihr ihm schreiben, wenn ihr euch austauschen wollt. Ja, und damit sind wir schon am Ende der Folge wieder angekommen. Ich habe noch ein kleines Nugget, nämlich das Content-Piece der Woche. Ich habe ein Video gesehen von einem Conference-Call, also einem Zoom-Call, so ein Video-Call, wie jeder kennt, irgendwie aus Korea, ein Business-Call. Und ein Teilnehmer an diesem Call hat da so einen künstlich generierten Hintergrund, und dann blinkt es ab und zu mal und es rappelt irgendwie so. Und dann sieht man in diesem Video, dass der in Wirklichkeit in einer Achterbahn sitzt, während einen Zoom-Call mit seinem Chef hat und halt so eine grüne Pappe hinterm Kopf hat, um die als Greenscreen zu nutzen. wenn man es sieht, sieht wirklich sehr, sehr lustig aus. Und dahinter, ihr könnt es euch denken, steckt natürlich Marketing. Das ist irgendwie Marketing von einer, glaube ich, einer Region in Korea, in der dieser Vergnügungspark ist, in der dieser Achterbahn ist. Und die das als natürlich nutzen, um da virale Wellen zu schlagen und Aufmerksamkeit zu generieren, dass die Leute da in die Region reisen und in diesen Vergnügungspark gehen. Ich fand es sehr lustig. Ich verlinke es euch in den Shownotes, dann könnt ihr es euch auch anschauen. Genau. Das war's ansonsten für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen konntet, schreibt mir gerne. Ich freue mich immer über Feedback. Natürlich abonniert den Podcast. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns eine Bewertung, empfehlt uns weiter. All das hilft uns extrem. Und da bleibt mir nun zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich nächste Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.